Bevor die Sendung losgeht, wir sprechen gleich über Green IT. Dabei spielt eine wichtige Rolle nachhaltiges wirtschaftliches Denken bei Entwicklung und Betrieb von Software. Wenn ihr nachhaltige Software wollt, dann hilft euch der Seminar weiter. Nextcloud, OpenCloud und alle von der Seminar betriebenen Systeme wie unsere Homeoffice Cloud Campus sind komplett CO2-neutral gehostet. Sogar in Kooperation mit nachhaltigen und ethischen Banken. Ja, das gibt es. Der Seminar unterstützt euch für mehr Nachhaltigkeit in Software und IT.
Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle.
Guten Morgen.
Und Christian Alner.
Hallo. Heute geht es um Green IT, nachhaltiges Coding und alles, was mit dazugehört. Heute in der 106. Folge der Online-Geister aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale. Und wir nehmen heute mal frühmorgens auf.
Ja, mal eine kleine Ausnahme, aber es ist Frühling. Die Stadt wird noch schöner, als sie sowieso schon ist. Kommt mal vorbei, ist immer ein Besuch wert. Und wir kommen gleich zum Thema.
Online-Geister. Thema der Sendung.
Wie immer unsere drei Hinweise zum Anfang. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Alle Infos zur Folge unter onlinegeister.com und Online-Geister gibt es seit 2016 im Radio als Newsletter und Podcast. Hört ins Archiv, gebt Feedback und denkt dran, Online-Geister helfen euch beim Podcast machen.
So, Green IT, natürlich viele Aspekte. Eingangs hatte ich erwähnt, dass es um Coding geht, aber natürlich neben der Software dann auch die Hardware, auf der gecodet wird, die angeschafft werden muss, die entsorgt werden muss. Da fällt ja ganz schön viel an.
Genau, und einfach mit der begrenzten Zeit, die wir haben, können wir auf den Aspekt einfach nicht groß eingehen. Deswegen verweisen wir da vertrauensvoll auf den sehr guten Wikipedia-Artikel zum Thema Green IT, wo diese ganzen Offline-Hardware-Aspekte, also was ist eigentlich, was mit dem Zyklus von Kaufen, Verkaufen, Wiederbenutzen von Leiterplatinen etc. Das ist ein komplett eigenes Thema, das würde hier den Rahmen sprengen. Wir konzentrieren uns, weil wir die Online-Geister sind, natürlich nur auf den Online-Aspekt, also auf Software, auf Programmcode etc. Und da sprechen wir auch gleich mal den Elefanten im Raum an. AI. Green IT und Brown AI, mal als eine Infografik vergleichbar socialmediastatistik.de.
Ja, neben der ganzen Kritik, die es an AI zu äußern gibt, ethischer Hinsicht, Copyright-Hinsicht, ist natürlich auch einer der Punkte, der immer wieder angesprochen wird, wie unfassbar viel Energie IT verbraucht. Und hier ist eine Statistik, Energieverbrauch für den Betrieb von KI-Rechenzentren weltweit im Vergleich des Stromverbrauchs für Deutschland im Jahr 2024.
Genau, das waren 512 Terawattstunden, also 512 Milliarden Kilowattstunden oder 512 Billionen Wattstunden, je nachdem, wie man es rechnen möchte. Deutschland ist jedenfalls damit das neunt energiehungrigste Land der Welt bei entsprechenden Listen. Und im Jahr 2027 wird laut eben dieser Statistikschätzung bei socialmediastatistik.de der Verbrauch für KI-Rechenzentren weltweit etwa genauso groß sein wie halt eben der Gesamtenergie- und Stromverbrauch in Deutschland im letzten Jahr.
Ja, also nur KI, was natürlich ein großer Teil aktuell ist, was so online in Servern gerechnet wird,
verbraucht. Aber es halt vor allem sehr energiehungrig ist, das ist ja das Problem.
Ja, natürlich, weil da viel gerechnet und geguckt werden muss, gucken wir uns gleich noch an, aber das verbraucht halt insgesamt so viel wie eines der größten Industrienationen der Welt.
Genau, nur mal so für die Größenordnung, wo wir uns da bewegen, wobei wir da auch generell sagen müssen, das Internet per se ist ja auch nicht nachhaltig.
Ja.
Also leider, muss man sagen. Da gibt es ja auch alle möglichen Statistiken. Wäre das Internet ein Land, dann würde es bla 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 sein. Aber das ist ja leider schon ein altes Thema, weswegen aber halt eben dieser gesamte Aspekt von Green IT, von Nachhaltigkeit in der IT, schon auch eigentlich immer wichtiger wird, weil wir einfach immer mehr merken, wir haben begrenzte Ressourcen nur auf der Welt und wir müssen halt eben was machen. Und da gibt es halt eben zwei große Bereiche. Einmal das Green Coding und dann auch die Green IT selbst nochmal. Da würde ich beim Green Coding mich einfach mal vertrauensvoll an Tristan wenden. Ich weiß nicht, du machst ja gerade eine Ausbildung auch in dem Bereich.
Ja, genau. Und es geht da unter anderem auch um Softwareentwicklung. Also ich lerne zu coden. Und wer sich das nicht vorstellen kann, Programmiersprachen sind eine Sprache. Ich kann mir ursprünglich mal von Sprachen, wer frühere Folgen gehört hat, davon habe ich auch schon was erzählt. Und man lernt diese Sprache und wie in jeder Sprache kann man in Programmiersprachen Dinge effizient wiedergeben, formulieren, dass so das ja auch verstanden werden, oder man erklärt einfach sehr viel drumrum, was dann auch beim Kommunikationspartner so ankommt, aber halt mehr Zeit und auch mehr Energie braucht.
Das wäre dann effektiv, aber nicht effizient. Kleiner Merksatz, effektiv ist es, mit Dynamit zu fischen, effizient ist es, eine Angel zu verwenden.
Ja, genau, so kann man das machen. Und in den meisten Programmiersprachen geht das genauso. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zum gleichen Ziel zu kommen. Wenn der Output X sein soll, dann kann ich, will kein konkretes Beispiel ein, aber man kann eine Schleife machen, man kann einfach eine Aufzählung machen, man kann jede einzelne Zeile coden, die man irgendwie haben möchte, oder einen fällt ein Algorithmus ein, wie man das effizienter macht. Mhm. Was am Ende aber rauskommt, ist, wenn der Code so sehr effizient geschrieben ist, dann muss der Computer auch nicht so wahnsinnig viel rechnen. Der geht halt einfach die Codeschritte durch. Wenn man das Ganze aufwendiger geschrieben hat, was eventuell einfacher zu schreiben ist, was sich schneller produzieren lässt, weil man weniger nachdenken muss, hat man vielleicht am Ende 10-mal so viele Zeilen an Code, die dann der Computer auch alle Schritt für Schritt durchrechnen muss. Das ist dann nicht exakt ein 10-facher Energieverbrauch, aber es fällt am Ende halt schon auf. Einmal, dass der Computer eben die paar Millisekunden länger braucht, als er vielleicht bräuchte, oder wenn der Code besonders groß ist, mehrere Sekunden bis Minuten mehr, je nachdem, was man berechnen möchte. Und natürlich auch im Energieverbrauch, wenn so ein Computer gar nichts rechnen muss, nur gerade irgendwas anzeigt, nur irgendwie im Leerlauf läuft, dann verbraucht natürlich auch Strom, aber nicht so wahnsinnig viel. Je mehr er rechnen muss, desto mehr Strom wird verbraucht. Jede einzelne Berechnung sind Stromkreisläufe im Computer, die geschlossen werden, die Energie verbrauchen.
Genau. Am Ende ist es ja auch eine Hardwarebelastung, weil ja stets und ständig Strom fließt und das hat eben natürlich auch Material irgendwann beschädigt, beziehungsweise halt eben einfach eben eine Leiterplatine irgendwann halt defekt wird. Das ist ja wie wenn ich mir ein Auto anschaue, was ich stets und ständig fahre, irgendwann gibt es halt eben Belastungsschäden einfach, weil immer wieder die gleichen und einseitigen Belastungen halt existieren. Das sind halt eben kleine Brüche in der Hardware, die halt eben dann auch zu einer ineffizienteren Verarbeitung von Daten führen. Aber wir wollen uns ja vor allem mit der Software auseinandersetzen. Das ist aber schwer zu trennen natürlich. Hardware und Software gehört zusammen.
Es hängt
Software
alles zusammen.
Braucht Hardware.
Ja.
Aber für Green Coding, das ist so der typische Begriff da, oder halt eben effizientes Programmieren, grünes Programmieren, gibt es sicherlich mehrere Bezeichnungen, aber Green Coding ist so der typische Begriff. Gibt es einige wichtige Prinzipien, Praktiken, zum Beispiel halt energieeffiziente Algorithmen,
da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das, was ich hauptsächlich im Fokus genommen habe, weil wir das auch gezielt lernen, dass wir halt gucken, also nicht unbedingt, um Energie zu sparen, um grün zu sein, sondern eben auch, dass der Code möglichst flüssig und schnell läuft.
Ja. Aber im Bestfall hat eben das schnelle Ablaufen auch den netten Nebeneffekt, dass es halt auch stromgünstiger oder halt eben umweltschonender ist. Aber sagt, das wäre das eine, dann ja ressourcenschonende Technologien.
Genau, also die Verwendung von Programmiersprachen, Frameworks und Bibliotheken, die weniger Ressourcen verbrauchen. Also wenn die Programmiersprache an sich schon effizient ist, mit dem, wie daran programmiert wird, spart das ein. Beliebt ist gerade, also C++ wird immer noch sehr viel benutzt, C-Sharp ist im Kommen. Python ist sehr simpel, verzichtet auf einige Sachen. Ich glaube, es ist aber gerade nicht so ressourcenschonend wie die halt gerade verbreiteter sind.
Und daneben Kotlin, JS, Ruby on Rails und was ist da so alles. Es gibt LaTeX immer noch mein Lieblings, weil es wird ja am Ende mit X geschrieben, aber es soll ja nicht LaTeX ausgesprochen werden, der Doppeldeutigkeit wegen.
Ach so, es ist dann wegen der IPA, International Phonetic Alphabet, da ist X.
Aber das sind halt eben bei solchen ressourcenschonenden Technologien. Also als Vergleichsbeispiel, was ist ressourcenschoner? Die deutsche Sprache, wo wir ja einzelne Buchstaben haben, die wir tippen müssen, oder zum Beispiel das Japanische, wo du ganze Worte hast mit nur einem einzigen Zeichen, wenn du halt eben etwas, zum Beispiel eine SMS schreiben möchtest, wo es eine Zeichenbegrenzung gibt.
Was
das war nämlich bei Social-Media-Plattformen wie Twitter war das lange Zeit ein Problem gewesen, weil du wesentlich mehr Informationen im Chinesischen oder Japanischen in 120 Zeichen reinpacken kannst, als es halt im lateinischen Alphabet kannst. Wenngleich aber das lateinische Alphabet natürlich wiederum andere Vorteile in anderen Aspekten hat, aber nur mal so als Alltagsvergleich.
Genau, aber das ist ja auch Programmiersprachen auch so an, wenn man in Python mehrere Wörter braucht, um eine bestimmte Funktion aufzurufen. In C-Sharp hingegen reichen vielleicht ein paar Buchstaben.
Genau, und da sind wir, wie gesagt, ja schon im Bereich auch Optimierung der Datenverarbeitung. Das ist halt eben das, was da ist. Also wir arbeiten ja immer nur mit dem, was da ist. Wir coden nur das, was da ist. Und das kann man halt eben sehr umständlich groß machen oder möglichst klein an der Stelle. Und dieses Klein ist natürlich auch dann leichter und damit ja ressourcenschonender. Genauso auch wie, was jetzt erstmal ein kleiner Widerspruch vielleicht, wie klingen mag, die Optimierung über die Cloud. Weil Cloud ist ja wieder Internet, da habe ich dann auch wieder alle möglichen Kommunikationen hin und her, aber wo kann jetzt der Mehrwert in Cloud liegen, Tristan?
Naja, wenn du bei, also Cloud ist ja nur der PC von jemand anderem, auf den du im Internet zugreifst. Wenn du jetzt alles auf deinem Heim-PC berechnest, dann ist der eventuell ineffizienter, weil er nur deine Sachen berechnet und immer wieder neu heiß laufen muss. Generell Energieeffizienz halt, du hast nur dein eigenes Gerät, was nur die Sachen für dich macht. In der Cloud kann man natürlich nicht nur Daten speichern, sondern die Cloud kann auch für dich berechnen, Software as a Service, alle möglichen Anwendungen nutzbar machen für dich von zu Hause aus, dass du halt mit einem Smartphone größere Dinge berechnen kannst, für die du eigentlich einen riesen Server bräuchtest. Und auf diesem riesen Server, der ist natürlich sowieso läuft, der effizient gekühlt werden kann, der effizient einfach Energie verbraucht, laufen dann mehrere Dutzend, vielleicht sogar hunderte Vorgänge gleichzeitig, die dadurch am Ende weniger Energie verbrauchen, als wenn jeder dieser einzelnen Vorgänge auf einem einzelnen PC bei jedem zu Hause laufen würde.
Genau, konkretes Beispiel, bei der Seminar machen wir es für unsere Homeoffice Cloud Campus zum Beispiel so, dass wir natürlich klar, es ist eine Homeoffice Cloud, ist ja schon im Namen drin, dass es halt über Rechenzentren läuft. Und da gibt es zwei große Varianten bei Rechenzentren oder Server Centers, wie auch immer man es nennen möchte, Data Centers. Da gibt es einmal sogenannte Colocation und Dedicated Server. Dedicated Server wäre das Prinzip, was Tristan gerade gesagt hast, du quasi eben deinen eigenen Computer, der halt eben nur irgendwo anders steht und mit dem Internet verbunden ist, aber du hast in deinen eigenen Computer, wo halt eben das Ding so effizient oder ineffizient arbeitet, wie du es halt möchtest. Und Colo für Colocation heißt halt eben, dass dann zum Beispiel hunderte von Webseiten auf ein und demselben PC dann laufen oder halt eben hunderte von anderen Programmen, was auch wieder Vor- und Nachteile mit sich bringt, aber im Bestfall, um das Schlagwort Share Economy dann auch zu verwenden, halt eine bessere Gesamtauslastung des Systems bedingt. Wenn ich jetzt an sowas wie Carsharing denke für einen analogen Vergleich, du hast ja auch ein Auto, was du vielleicht mal 2 Tage brauchst, was jemand anders dann mal irgendwie braucht, was man aber, wenn man sich selbst kaufen würde, lange Zeit einfach nur in der Garage irgendwo rumsteht und vergammelt. Das ist auch statistisch belegbar, dass private Autos in Deutschland die meiste Zeit nur in der Garage stehen oder geparkt sind. Und diese ganzen Carsharing-Anbieter, die versuchen natürlich möglichst diese Fahrzeuge, die sie haben, stark auszulasten, weil das für die natürlich auch wirtschaftlich Sinn macht, weil es ist ja auch ein Kostenfaktor, so ein Ding zu kaufen und zu warten. Und dann hast du ja im Bestfall den gesamten Tag über das Fahrzeug, was gefahren wird. Der eine braucht 2 Stunden, gibt es wieder zurück, dann steht es vielleicht 5 Minuten, dann kommt der nächste und holt sich's. Und dieselbe Logik, also statt dass es halt eben dieses, dass das Fahrzeug dann konstant benutzt wird, haben wir natürlich auch bei dann Cloud-Computern, also halt eben bei den Rechenzentren, bei den Rechenzentrumsrechnern, wo halt eben dann auch diese ganzen Aspekte, die wir da noch mit aufgezählt hatten, Hardware-Optimierung, das kann dort natürlich wesentlich besser gemacht werden, als wenn du halt eben nur einen Rechner zu Hause hast, weil du dir einfach anschauen kannst, okay, wie stark wird der Rechner belastet? Da gibt es auch das berühmte Overclocking.
Ja, genau. Also wenn man über die vorgeschriebene oder vorgesehene Taktfrequenz eines Prozessors hinausgehen möchte, dann nennt man das Overclocking. Einige, wenn man irgendwelchen High-End-Gaming-PC hat, die kauft man dann schon mit von Haus aus geoverclockter CPU. Ich weiß nicht, was der guter deutscher Begriff für ist, wenn man das im Platz verwenden möchte.
Ja, die zentrale Recheneinheit ist ja die CPU und Overclocking ist einfach nur, ich überbelaste es bewusst etwas, dass es so ein bisschen über den empfohlenen Werten ist, was das System noch aushalten kann, um noch ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Aber halt eben, wo ich trotzdem sage, okay, ich mache es ein bisschen zu viel, aber auf einem vertretbaren Niveau.
Verbraucht entsprechend auch mehr Kühlung, weil so eine CPU, die mehr rechnen muss, natürlich auch heißer läuft. Und verbraucht deswegen auch wieder mehr Energie.
Genau, und das wäre eigentlich schon der letzte Punkt, Thema Bewusstsein und Schulung wurde ja hier mit aufgeführt, wo wir das auch sehr schön damit zusammenfassen können. Wir sollten natürlich auch wissen, wie eigentlich Computer funktionieren, wie die Rechenleistung damit funktioniert, wie halt eben die gesamte Infrastruktur da funktioniert. Denn das ist eine Kritik, die ich auf jeden Fall mal äußern möchte, dass es nämlich fast allen Rechenzentrumsbetreibern in Deutschland bis heute verboten ist, ihre Abwärme zu nutzen. Die dürfen die vielleicht für sich selbst nutzen, aber zum Beispiel Stichwort Fernwärmeversorgung, weil Rechenzentren haben ja vor allem was, die haben x Computer bei sich stehen. Wer schon mal in einem Computerkabinett in der Schule war oder sowas, das wird sehr schnell sehr warm, weil einfach natürlich ein PC verbraucht Strom und Abwärme habe ich immer und ein Rechenzentrum hat scheiß viel Abwärme und aufgrund von alten Lobbyarbeiten und sonst wie gab es da mal ein Gesetz, wo dann halt eben die alte Wärmeindustrie, die ganzen Stromversorgung, die ganzen hier Gas, Fernwärme, blablabla, Versorgung, die haben halt eben gesagt, wir verbieten es und lobbyieren deswegen im Parlament, wir verbieten oder lassen es verbieten, dass halt eben Rechenzentren ihre Abwärme zum Beispiel für Strom oder für Wärmeversorgung halt eben nutzen dürfen. Gilt nach wie vor an vielen Stellen in Deutschland und da finde ich, sollte man was gegen machen, weil das wäre eine sehr, sehr effiziente Art und Weise, weil zum Beispiel in Frankfurt hast du Dutzende von Rechenzentren in der Stadt schon stehen. Das wäre ja noch nicht mal ein langer Versorgungsweg. Was einfach ein Kanal ins nächste Mehrfamilienhaus und dann kriegen die Abwärme halt eben für den Winter zum Heizen.
Ja,
Ist sehr effizient eigentlich.
Also zur Veranschaulichung, ich weiß ja nicht, wo ihr irgendwo arbeitet, aber wenn ihr in einem kleineren mittelständischen Unternehmen seid, die einen eigenen Serverraum in den Räumlichkeiten haben, fragt doch mal, ob ihr mal kurz rein könnt, einfach mal zu merken, wie warm es in so einem Raum ist. Oder es ist tatsächlich kühler als anderswo, weil sehr, sehr viel gekühlt wird.
Ja, aber wenn es jetzt nicht stark gekühlt wird, dann ist es auf jeden Fall eine Trockensauna.
Ja.
Das, diese Räumlichkeiten. Aber das hat eben dieser Punkt beim Green Coding, dass wir halt eben versuchen wollen, mit solchen, also dass man versuchen möchte, mit halt eben diesem stärkeren Bewusstsein und dieser halt eben nachhaltigeren, also ökologisch nachhaltigeren Einstellung, halt eben dafür zu sorgen, dass halt eben nicht so viel Wärme anfallen muss. Da erinnern wir uns an Physikunterricht, Wärme als niedrigste Energieform und bla bla bla, weil das ist ja nichts Wünschenswertes. Wir möchten im Bestfall ja das, was wir haben, möglichst effizient nutzen. Also dass wir, wenn wir Nudeln kochen beispielsweise, dass wir jetzt nicht die Hälfte der Nudeln schon verschmeißen, bevor sie überhaupt im Topf landen oder die andere Hälfte nicht gegessen wird und dann einfach weggeschmissen wird. Oder wir zum Beispiel mit dem Nudelwasser nichts machen, sondern einfach nur einen Ausguss schütten. Das kann ich als Hobbykoch sagen. Das ist die schlimmste Sünde überhaupt. Nudelwasser ist so vielseitig verwendbar. Vor allem allein schon deswegen. Es ist ja warm. Ich kann es für andere Sachen noch mit zu verwenden. Aber das hat eben dieselbe Logik, wie man das beim Kochen manchmal hat. Hat eben dann nur für den IT-Sektor betrachtet. Erstmal fürs reine Programmieren, dass ich halt eben versuchen möchte, mit den Ressourcen, die ich habe, das meiste rauszuholen.
Und bei diesen ganzen Sachen, wie man denken muss, auf die man achten kann, an die es bei Green IT irgendwie eine Rolle spielen, kann man regelrecht verrückt werden. Und wer ist grün und verrückt? Green Day Basket Case. Green Day mit Basket Case. Und damit wir nicht verrückt werden, reden wir weiter über unser Thema.
Online-Geister. Thema der Sendung.
Green IT.
Genau, also grüne im Sinne von ökologische EDV, ökologische Technik. Wir haben ja schon über Green Coding gesprochen, wo es jetzt rein um das Programmieren geht. Jetzt wollen wir nochmal den Bogen ein bisschen weiterspannen und uns halt eben mit Green IT an sich beschäftigen. Wir haben ja schon vieles davon erwähnt. In der Zusammenfassung kann man eigentlich sagen, es geht schlicht darum, dass halt eben die gesamte IT, also die Informationstechnologien, dass die halt eben nachhaltig aufgestellt sein sollen, also sprich möglichst ressourcenschonend, energieeffizient und so weiter. Das sind nämlich auch die typischen Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung von grüner IT.
Genau, also wir haben energieeffiziente Hardware, das ist halt Server, Computer, Monitore, alle die Sachen, wenig Energie verbrauchen, gerade so viel, wie sie halt brauchen. Energiemanagementsysteme, dass diese Energie auch intelligent gemanagt werden kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass halt geguckt wird, okay, wenn der Server gerade im Leerlauf ist, der bekommt auch weniger Strom zugewiesen als der Server, der gerade viel arbeitet. Und wo wir gerade bei Servern sind, generell gut zu erwähnen, sind so eine Virtualisierungsmöglichkeiten oder Cloud Computing. Das kann entweder sein, dass man halt komplett in der Cloud arbeitet, also gar keine Software mehr auf dem eigenen PC hat, sondern alle Software, die man braucht, ist in der Cloud von mehreren Leuten gleichzeitig nutzbar. Und es kann bis dahin gehen, dass man in seinem Unternehmen einen großen Terminal-Server stehen hat, auf den sich morgens alle einloggen und dann eigentlich nur noch den Computer auf ihrem Schreibtisch als Input-Device verwenden, aber alle Arbeit, alle Berechnungen, alles, was man tut, läuft auf diesem Server, der natürlich möglichst effizient gestaltet werden kann, aber da arbeiten dann 100 Leute gleichzeitig dran.
Für einen popkulturellen Vergleich, wer die alten Star Trek-Serien kennt, da gab es ja auch mal den Bordcomputer und das ist, ich habe früher auch, war da gewaltiger Fan gewesen mit Risszeichnungen, allem drum und dran, dass halt eben auch in der Enterprise irgendwann halt an der Stelle halt eben den Computerkern gab, das ist halt auch so im Grunde mehrstöckiges Gebäude, wo halt eben die ganze Hardware drin war. Und wenn du halt an irgendein Terminal gegangen warst, im Raumschiff Enterprise, dann war das effektiv eigentlich nur der Bildschirm gewesen und halt das Input-Output-Zeugs, wo du halt mit dem Computer reden kannst. Und ich sage jetzt mal, im Hintergrund hast du dann die ganzen Kabelverbindungen zum Computerkern, sodass es halt eben für das gesamte Schiff und die 1000-Mann-Besatzung halt eben nur einen großen Computer gibt, der halt eben je nachdem, wie er gerade ausgelastet ist, dann natürlich auch seine Ressourcen und seinen Strombedarf regulieren kann, als wenn du halt eben 1000 einzelne Computer hast.
Genau das geht heute schon, es sieht nur nicht ganz so cool aus.
Ja, aber komm, vielleicht noch. Ich meine, als Tablets aufkamen, da haben ja auch genügend Leute irgendwelche Hacks gemacht, dass du das dann so gestalten kannst, wie halt so ein Pad bei Star Trek. Aber einfach nur für den Vergleich, ein bisschen der nerdige Vergleich, aber hey, wir sind die Online-Geister.
Genau.
Wir dürfen das machen.
Wenn man dann den Server verbraucht hat, weil irgendwann ist Hardware auch hinüber, dann muss natürlich geguckt werden, dass man die fachgerecht entsorgt und wenn möglich recycelt. Das ist auch also nicht nur aus Energieeffizienz und weil man dann Umwelt verschmutzen möchte, aber es sind ja auch eine Menge wertvoller Bauteile drin, die man ja oft nur kurz wiederverwerten muss und dann gleich wieder neu verbauen kann.
Genau, sogenannte Konfliktmineralien, sowas wie eben Gold, ja. Coltan, Germanium etc., was halt eben für die einzelnen Leiterplatinen genutzt wird, wo teilweise wirklich nur minimale Mengen hier und da mal aufgedampft werden an bestimmten Schnittstellen, wo es halt eben um die Stromübertragung geht. Aber was halt eben dadurch einmal kompliziert wird, weil es sind alle möglichen Verbundstoffe, du hast nichts in der Reihenform irgendwo, du hast immer teilweise nur Spurenelemente von dem einen oder anderen, aber Kleinvieh macht ja auch Mist, wenn du 1000 Computer hast, dann hast du auch eine gewisse Menge Gold zum Beispiel da drin
verbaut. Ist natürlich sehr aufwendig, das alles wieder rauszuholen und komplett neu zu verwerten. Guter Kompromiss wäre, Refurbished-Geräte zu kaufen. Da kann man halt das exakt gleiche Gerät nochmal gucken, auf Vordermann bringen, ist alles noch in Ordnung, wurde es weggeschmissen, weil es defekt ist oder was einfach nur veraltet. Viele von diesen, keine Ahnung, Lenovo ThinkPads, andere günstige Laptops gibt es zuhauf, refurbished überall zu kaufen für wenig Geld und die reichen halt einfach.
Genau, in der Logik halt wie Secondhand-Kleidung.
Ja,
ist genau. Ja schon sehr verbreitet, nur halt eben quasi Secondhand-IT in der Hinsicht. Ich habe auch einen refurbished-PC für den Privatgebrauch zu Hause, das Ding ist vollkommen okay und das reicht ja meistens auch, dass man halt eben nicht alle 2 Jahre sich ein neues iPhone kaufen muss, weil der Markt schreibt es mir vor oder die coolen Kids sagen, du bist uncool, wenn. So ein Gerät kann extrem lange halten. IT an sich kann extrem lange halten. Ich habe immer noch einen alten PC, der ist, glaube ich, schon 15 Jahre alt. Ich habe da Linux drauflaufen, das Ding läuft wie Sahne.
Auch nochmal, Linux ist deutlich effizienter als Windows zum Beispiel.
Ja,
ist mir auch erst aufgefallen, als ich gewechselt bin.
Kann ich nur bestätigen. Ich hatte Windows XP auf einem Notebook laufen gehabt, bin dann zu, das war damals noch Xubuntu gewesen, gewechselt. Das lief so flüssig wie noch nie. Auch als ich es frisch gekauft hatte mit Windows damals, war das nicht so flüssig wie unter Xubuntu dann gewesen, also in der Linux-Variante.
Linux effizient gecodet ist.
Ja, ich meine, nicht umsonst unterstützt ja Microsoft auch in der Linux-Stiftung als Bronze-Sponsor, weil sie halt einfach wissen, die anderen können es besser.
Ja, die entwickeln nachhaltig Softwareentwicklung, nachhaltige Softwareentwicklung wäre der nächste Punkt. Die Entwicklung von Software, die Ressourcenschonung, Energieeffizienz ist, die kann dann auch den ökologischen Fußabdruck der IT reduzieren. Eingangs habe ich erwähnt, wie das im Code aussieht. Generell, wie entwickelt wird, ist wichtig.
Genau, und die letzten beiden Punkte, das wäre einmal Green Data Center und Telearbeit, Videokonferenzen. Da schauen wir uns einfach mal ein Praxisbeispiel an der Stelle mit an. Ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja bei einem Unternehmen tätig, der Seminar. Wir haben auch eigene Cloud-Angebote. Das wäre dann eben unsere Homeoffice Cloud Campus. Und die hat natürlich auch einen gewissen Infrastrukturbedarf. Einfach mal als ein regionales Beispiel. Wir haben unsere Sitzenhalle an der Saale. Das ist, muss nicht alles aus dem Silicon Valley immer mitkommen. Wir haben ja genauso auch unsere Infrastruktur. Ich habe da zum Beispiel bei uns auf der Webseite eine Übersichtskarte, wo halt eben die einzelnen Standorte der Rechenzentren sind, die dann so über Deutschland verteilt sind und dann zum Beispiel halt auch, wo beispielsweise die Stromversorgung dann immer mit herkommt, also diverse Laufwasserkraftwerke etc. pp. Für halt einfach mal einen netten Kartenüberblick, das kann man sich dann auf der Webseite anschauen, Link packt man in die Shownotes mit rein. Aber das Interessante ist dann halt eben vor allem, wie einmal überraschend auch standardisiert das alles inzwischen ja schon ist. Also zum Beispiel bei uns die Rechenzentren, die sind TÜV geprüft und zertifiziert an der Stelle. Genauso auch mit
entsprechenden... Also auf Nachhaltigkeit, nicht einfach nur, dass es sicher ist, sondern dass
es nachhaltig ist. Ja, also da gibt es wirklich DIN-Normen an der Stelle, beziehungsweise TÜV-Normen, dass halt eben diese Rechenzentren, und da sage ich auch ganz ehrlich, da arbeiten wir mit Partnern zusammen. Da kann ich mal erwähnen, das wäre einmal Alpha Hosting, mit F geschrieben, mit Sitz in der Halle an der Saale. All Inkl heißen die, also ALL-INKL als Webseite. Also wer es mal suchen möchte, die haben ihren Sitz in Sachsen, ich weiß nicht mehr genau welcher Standort. Und ein anderer Partner von uns wäre zum Beispiel First Colo, die haben ihren Sitz in Frankfurt am Main. Nur mal für ein paar deutsche Anbieter, die es in dem Bereich gibt, um halt auch mal, ich sag mal so, das mittlere Niveau mit genannt zu haben, ich sag mal den IT-Mittelstand, weil die großen Bekannten, die müssen wir jetzt nicht nochmal aufziehen.
Vielleicht auch nochmal als Fortsetzung von der letzten Ausgabe, wo wir gemeint haben, wohin es führen kann, wenn wir uns zu sehr von amerikanischen Unternehmen abhängig machen. Es gibt die Alternativen in Deutschland, vielleicht sogar in der Stadt, in der ihr wohnt.
Genau, und das ist nämlich auch das sehr Spannende, um dann auf diesen Videokonferenzbereich nochmal kurz mit einzugehen. Wir haben halt laut Borderstep-Institut die Möglichkeit, durch Homeoffice und Videocalls statt eben Geschäftsreisen deutschlandweit jährlich 700.000 Autos einsparen zu können.
Oder 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Hm. Wenn dadurch konkrete Meetings vor Ort verändert werden.
Genau. Aber einfach schon der Aspekt, übrigens auch an einer anderen Stelle habe ich mal hinterlegt, weil ich meine, für mich ist es ja quasi Werbematerial und unterstützende Argumentation. Das fand ich ganz spannend, wie viel Geld man auch zum Beispiel durchs Homeoffice sparen kann. Ich glaube, der Vergleich war, wenn du auf Arbeit fahren musst etc., irgendwas um die 30 Euro täglich, die du ausgeben musst, versus knapp 10 Euro täglich, wenn du im Homeoffice arbeitest.
10 Euro also täglich von zu Hause arbeiten klingt relativ viel, wahrscheinlich runtergerechnet auch, ich brauche einen guten Schreibtisch.
Der PC muss noch neu angehen. Und sowas. Ach so, ja, gut. Also so klassische Verpflegungssachen.
Essen muss ich ja dazu. Im Büro auch.
Ja, ich meine, manche haben ja auch eine Gratiskantine, wenn man jetzt einen super tollen Arbeitgeber mit hat, aber halt eben so diese ganzen Kosten, die halt eben mit entstehen. Aber klar, eben Strom, Wasser, Abwasser, wenn ich jetzt halt eben Hände waschen, auf Toilette gehen muss, etc. pp. Aber wo ich halt eben wesentlich mehr Kosten habe, wenn ich halt eben tagtäglich auf Arbeit hin und her pendeln muss, also, wenn ich dann halt eben mir dort irgendwo Mittagessen sonst wo holen muss, solche Aspekte.
Allein
halt.
Wie teuer ein Auto in der Anschaffung und in der täglichen Betrieb einfach ist. Das unterschätzen immer noch viele Leute.
Privatfahrzeuge sind eigentlich nicht, also definitiv nicht nachhaltig, eigentlich auch nicht wirtschaftlich an der Stelle, aber das wird in Deutschland halt eben so krass subventioniert.
Ja. Und deswegen gibt es ja auch die Möglichkeiten. Ihr braucht kein Auto, wenn euer Arbeitgeber anbietet, ihr könnt von zu Hause aus arbeiten.
Genau, das machen wir bei uns zum Beispiel auch, dass wir halt eben bei der Seminar mit Fahrrad, ÖPNV, Hybriden, Mobilitätsdienst nutzen, wie zum Beispiel Nextbike, Teilauto, die jetzt halt bei uns in der Gegend auch aktiv sind, wo es natürlich auch viel, viel weiter gibt. Das soll jetzt nicht sein von die super tollen, bitte nur die oder sowas. Es gibt diverse andere Anbieter, aber das sind halt eben welche, mit denen wir auch selbst zu tun haben, mit denen wir arbeiten, wo wir auch sagen können, die sind okay. Genauso auch wie andere Leute übrigens der Meinung gewesen sind, dass mein Unternehmen super toll und okay gewesen ist, weil wir bei der Seminar im letzten Jahr 2024 mit dem Data Center Strategy Award ausgezeichnet worden sind für unser Sustainability Board. Ja, ich weiß die ganzen Anglizismen.
Ja, ja, also da gibt es schon die ESG-Kriterien, Economy, Social und Governance. Nee, Economic, nicht Economy. Umwelt.
Economic. Ja, also ökologisch. Ja, ökologisch, sozial, gesellschaftlich.
Ja.
Auf jeden Fall, aber war schon gut aufgezählt, definitiv. Und da gibt es halt eben bei der Seminar wirklich auch einen Nachhaltigkeitsbeirat, der sich halt mit der Integration von Umwelt, Sozial und eben Governance-Aspekten mit beschäftigt. Und der halt eben zum Beispiel auch bei uns über neue Partnerschaften entscheidet, basierend auf so einem 3-Stufen-Modell. Nur mal für euch gleich also einen kleinen Tipp von, ich habe mir schon mal den Stress gemacht, da Sachen vorbereitet. Und für euch dann einfach als Empfehlung, wie kann ich jetzt eigentlich selbst, also wenn ich ein Unternehmen bin jetzt vor allem oder eine öffentliche Verwaltung, wie kann ich generell nachhaltiger in meiner Organisation werden? Runtergebrochen natürlich auch auf persönliche Kaufentscheidungen, aber dann vielleicht nicht gleich auf so einem großen Institutionsniveau. Aber da haben wir halt schon mal 3 Stufen vorbereitet.
Ja, Stufe 1 ist das Nachhaltigkeits-Due Diligence. Ist das für einen guten deutschen Begriff? Ich stelle gerade so die
halt eben, also Identifizierung relevanter Nachhaltigkeitskriterien.
Ja, also was sollte es überhaupt sein, damit man überhaupt nachhaltig ist?
Genau, welche Bedingungen habe ich dafür?
Ja, Stufe 2 ist eine Bewertung durch das Board. Also das Sustainability Board erhält dann eine Präsentation der Ergebnisse und bewertet diese Nachhaltigkeit.
Genau, also es wird einfach nochmal geprüft. Das kann man ja auch persönlich privat für sich gut umsetzen von, okay, ich schaue erstmal, wie kann ich vielleicht nachhaltiger einkaufen gehen. Dann frage ich Freunde, Bekannte, Partner oder sowas. Kannst du da nochmal drüber schauen? Habe ich da alles bedacht an der Stelle? Und dann sagen die vielleicht, yo, wirkt durchdacht, passt.
Und auf Stufe 3 ist dann die Verankerung und das Monitoring. Also alles, was identifiziert wurde, wird dann vertraglich verankert. Das machen wir ab jetzt so. Das wird jetzt so ablaufen. Und dann wird auch regelmäßig geschaut, gemonitort, ob das dann auch noch weiterhin so läuft, ob man vielleicht irgendwo nachbessern kann.
Genau, also als ein konkretes Beispiel, deswegen kann ich da auch wirklich angebend sagen, wir arbeiten klimapositiv sogar bei uns im Unternehmen, ist halt eben die Bedingung, dass halt zum Beispiel unsere Rechenzentrumspartner, weil ein Rechenzentrum zu betreiben ist verdammt aufwendig, sehr kostenintensiv, das lohnt sich für ein mittelständisches Unternehmen
und meistens gar nicht. Energieintensiv auch.
Ja, und energieintensiv auch. Das lohnt sich für ein mittelständisches Unternehmen im Regelfall nie wirklich selber, es sei denn für irgendeine Angeberangelegenheit. Deswegen arbeiten wir da natürlich mit Partnern, mit verschiedenen Partnern, um uns halt eben auch breit aufzustellen, aber vor allem halt mit Partnern, die halt eben diese Aspekte erfüllen können, dass wir dann halt sagen, okay, beim Start der möglichen Partnerschaft wird halt eben geschaut, okay, wie arbeiten die, haben die auch zum Beispiel die Eigenzertifizierungen, haben die irgendwelche Beweise und Nachweise, dass die halt eben zum Beispiel nachhaltig mit ihrer IT umgehen. Also dass halt eben zum Beispiel nicht über Dieselgeneratoren die Stromversorgung passiert, sondern vielleicht über Solaranlagen auf dem Dach oder dass es halt eben irgendwelche nachhaltigen Stromverträge mit den regionalen Stromanbietern gibt oder vergleichbare Aspekte. Man kann ja sowas immer irgendwie nachweisen und muss dann aber auch immer ganz wichtig schauen, natürlich Lieferkette, dass das halt eben vom Cradle to Cradle, von der Wiege bis zur Bahre halt eben auch durchgehalten werden kann. Das ist ein ziemlicher Arbeitsaufwand und dann müssen wir halt eben, das haben wir uns auch aufgeschrieben, alle 3 Jahre nochmal prüfen, funktioniert das immer noch so oder haben die jetzt vielleicht gesagt, nö, jetzt machen wir es anders.
Das als konkretes Beispiel aus der Region, wie Green IT aussehen kann und was für viele verschiedene Faktoren da noch eine Rolle spielen.
Genau, und das war auch unser Thema für heute, um es kurz zu machen. Es ging um Green IT, nachhaltiges Coding, Shownotes, Infografiken, alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung und natürlich auch alle Shownotes monatlich auch in unserem exklusiven Newsletter-Briefing unter onlinegeister.com/newsletter.
Alle Songs aus der Radiofolge verlinke ich in einer Spotify-Playlist.
Und ein Hinweis speziell für unsere Podcast-Hörer. Onlinegeister wird unter einer Creative Commons CC by ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns.
Und dann verabschieden wir uns vom Thema.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.